dieser Stress, der da auch durch aus meiner Sicht wirklich kritische Arbeitsweisen hergestellt wird, auch dazu führt, dass wir permanent in so einem Bewältigungsstress sind. Das heißt, diese Empörungssignale und Ärgerimpulse, die fallen auf fruchtbaren Boden, weil wir einfach mal keine 5 Minuten am Tag Zeit haben, in Ruhe über was nachzudenken.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Lehrtrainerin für systemische Führung und Beratung und Autorin. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das in Zeiten multipler Krisen oft zu kurz kommt, die Zuversicht. Die Autorin Vera Starker plädiert in ihrem neuen Buch Zuversicht, die neue Führungskraft, für einen Paradigmenwechsel in Führung und Organisationsentwicklung. Sie zeigt, warum emotionale Erschöpfung, Dauertransformation und kollektives Jammern Organisationen krank machen und wie es gelingen kann, wieder Orientierung, Klarheit und Kraft zu finden. Vera Starker ist Organisationspsychologin, systemische Beraterin und eine der führenden Stimmen in der Debatte um neue Führung. Sie hat zahlreiche Unternehmen auf dem Weg durch Veränderung und Transformation begleitet, mit einem Fokus auf gesunde Führung, emotionale Intelligenz und systemische Zusammenhänge. Ihr neues Buch, das sie zusammen mit Katharina Roos veröffentlicht hat, ist im Fahlen Verlag erschienen und trägt, wie gesagt, den Titel Zuversicht, die neue Führungskraft, wie Führung in unsicheren Zeiten gelingt. Ja, herzlich willkommen, liebe Vera, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich total. Danke für die Einladung. Ich bin ja viel Hörerin von dir.
Ja, bist du.
Bin ich.
Schön. Hast du Lieblingsepisoden?
Immer wieder neue.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen da, wo ich gerade gedanklich stehe, inwieweit es andockt. Aber ich finde halt diese auch immer sehr funktional fachliche Betrachtung der Dinge, die liegt mir sehr.
Ja, schön.
Also fernab von diesem Chakra quasi.
Ja, genau, das liegt mir nicht so, das Chakra.
Hoffentlich.
Habe ich dich denn überhaupt ordentlich anmoderiert? Oder möchtest du da gern noch was dazu fügen? Irgendwas, was dir gerade aktuell wichtig ist oder so?
Also das war ja schon sehr... Ich wundere mich dann immer selber, denke, das bin ich, okay. Ich glaube, was für mich noch wichtig ist, ist, dass ich hypnosystemisch ausgebildet bin. Also setze ich zusammen aus Hypnotherapie und dem Systemischen. Und das ist letztendlich strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Und das ist das, was mich auch sehr fasziniert, ne? Wenn sich eine Organisation A vornimmt und dabei zuguckt, wie sie B macht. Und wie wir Menschen damit umgehen. Ich meine, das kennt ja jeder von sich auch selbst. Und wenn man sich selber verändern möchte.
Nein,
auf gar keinen Fall auf. Und ich betrachte das eben aus dem Hypnosystemischen gar nicht als Fehler oder als Widerstand oder diese ganzen Bezeichnungen, die es sonst so gibt, sondern ich gucke immer, welche Logik hat denn das? So, weil es hat immer eine Logik. Die ist vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennbar. Deswegen ist so das Hypnosystemische für mich sehr prägend in der Arbeit. Das wäre das Einzige, was ich da noch so oben drauf setzen würde.
Schön. Ja, wunderbar. Jetzt beginnt dein Buch mit einer Einladung zur Zuversicht. Warum ist denn dir ganz persönlich dieses Thema so wichtig geworden, dass du da so viel Zeit investiert hast, zu recherchieren und dieses Buch zu schreiben?
Also das hat angefangen im letzten Jahr, ich komme aus dem Rheinland. Also ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Veranlagung quasi zur Zuversicht und auch zum Optimismus. Aber ich habe selber gemerkt, dass das, was da draußen so passiert, auch mit mir was gemacht hat. Also ich fand es anstrengender, Jammerangebote nicht anzunehmen oder Ärgerangebote nicht anzunehmen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte das für mich nicht. Also es fing wirklich erstmal mit so einer Idee an, wie will ich denn durch diese Dichtheit an Herausforderungen gehen. Und habe mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Und letztes Jahr habe ich dann auch mit der Katharina zusammen das Buch Mut zur Zuversicht geschrieben, weil ich gedacht habe, ja, es kostet auch in der Tat Mut, zuversichtlich zu sein, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was da draußen passiert. Das war aber ein Buch, was jetzt sich quasi an die Allgemeinheit gerichtet hat. Und ich habe es vor allen Dingen für mich geschrieben, weil ich gedacht habe, ich muss was tun. Also ich neige auch dazu, wenn eine Herausforderung kommt, ins Tun zu gehen und eben nicht ins Stillhalten. Das ist mal gut, mal schlecht. Und dann haben ganz viele Menschen uns gefragt, was heißt denn das für Führung? Ja, und das konnten wir natürlich erstmal nicht beantworten. Und deswegen kam es dann dazu, dass wir uns sehr intensiv damit befasst haben, was hat eigentlich Zuversicht mit Führung zu tun und was ist zuversichtliche Unternehmensführung und all diese ganzen Fragen, die wir da behandeln. Aber wir brauchten eine ganze Weile, um da hinterzusteigen und dann nicht irgendwelche Plattitüden zu produzieren, sondern wirklich was auch Evidenzbasiertes anzubieten.
Ah. Und ist das dann auch deine persönliche Sicht auf Zuversicht? Also jetzt jenseits von Optimismus oder Zweckdenken eher sozusagen, ich tue was? Also was ist für dich persönlich so diese Bewegung hin zu Zuversicht? Also wenn du merkst, ich muss mal den Knopf wieder einschalten, also weg von was hin zu was?
Also das ist also für mich auf jeden Fall totales Leitprinzip. Ne? Also der Unterschied von der Zuversicht zu den anderen Dimensionen, die du gerade auch genannt hast, also Hoffnung oder Optimismus, ist ja das die Selbstwirksamkeit. Das ist ja eine der vier Aspekte, die bei der Zuversicht dabei sind. Und das ist ja das, was uns Menschen in eigentlich nahezu allen Lebenslagen wichtig ist, dass wir erleben, dass wir uns wirksam erleben, ob sozial oder inhaltlich, fachlich, wo auch immer. Und für mich, das kann ich auch wie einen roten Faden eigentlich durch mein Leben ziehen, wenn was passiert ist. Ich habe ja auch schon ein paar Mal in die Kiste gegriffen, so die das Leben zu bieten hat. Mhm. Dann war es schon auch immer dieser erste Reflex, was kann ich tun? Und das ist für mich, also würde ich sagen, in den letzten 53 Jahren, soweit ich zurückdenken kann, irgendwie handlungsleitend gewesen. Und deswegen passt dieses Konzept für mich so gut, weil ich denke, im Tun liegt halt dann irgendwie auch diese Möglichkeit zu beeinflussen. Das wiederum lässt uns Krisen besser verarbeiten oder die Herausforderungen, denen besser zu begegnen. Und ja, wie gesagt, ich habe es da aber auch, glaube ich, ein bisschen leichter, weil ich das von jeher, also wenn ich meine Mutter fragen würde oder meinen Vater gefragt hätte, wie war ich früher, dann hätten die gesagt, naja, wenn was passiert ist, dann hast du was gemacht. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen eine Typenfrage.
Aha. Ja, du zitierst ja Thea Dorn, auch eine Autorin, mit den Worten, Zuversicht ist ein Charaktermuskel, der trainiert werden muss. Also ist das so? Ist das ein Muskel? Und wenn ja, wie trainieren wir ihn denn?
Also letztendlich muss man sagen, das Gehirn ist ja kein Muskel im eigentlichen Sinne, aber man kann das schon ein bisschen damit vergleichen. Das heißt, wenn wir bestimmte Gedankengänge immer wieder anstrengen und das so häufig tun, dass unser Gehirn, was ja eigentlich ununterbrochen Energie sparen möchte, sagt, aha, diesen Gedanken scheint Vera häufiger zu gebrauchen, dann wird dieser Gedanke quasi, wenn man es mal ganz basal beschreibt, ja irgendwann in die Routineebene.
Wird dann schneller zur Verfügung gestellt.
Mit weniger Energie vor allen Dingen. Mhm. Und das ist in der Tat trainierbar. Das hat auch was mit Impulskontrolle zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, spüre ich überhaupt, was in mir passiert? Weil wenn ich zwischen dem Reiz und der Reaktion quasi gar nicht überhaupt wählen kann, weil ich so schnell in die Wut gehe, so schnell in die Frustration, in was auch immer, dann verhakel ich mich da. Und dieses Trainieren von Impulskontrolle, Trainieren von Innehalten, was wird mir gerade angeboten, innerlich oder von außen? Und mag ich das so machen? Also mag ich jetzt mit Empörung reagieren oder kann ich auch sagen, nee, nicht mein Thema? Und deswegen kann man das sehr wohl trainieren. Mhm. Zwar nicht das Gehirn im eigentlichen Sinne, weil es eben nicht Muskel ist, aber man kann diese Verhaltensanker, die kann man gut setzen.
Mhm. Na, das passt ja auch so gut, dass du gesagt hast, das ging für dich los, als du eigentlich gemerkt hast, du bekommst lauter Jammer- und Empörungsangebote, ne? Und wie kann man damit eigentlich umgehen? So, oder wie gehe ich damit eigentlich um und was möchte ich auch anderen mit auf den Weg geben? Nun schreibst du ja auch, dass Jammern, Stress, Empörung ansteckend sind. Ja, also hier der Michael Buhne, der sagt ja auch immer so schön Empörokokken.
Ja, das ist ein in der Tat wunderbarer Begriff, wobei er kommt von der Brigitte von Witzigleben, heißt sie, glaube ich.
Gabriele.
Gabriele, genau. So, mhm. Die hat es, glaube ich, ursprünglich geprägt, die Empörokokken. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Also die Frage, ob wir haben ja Spiegelneuronen im Kopf und gesichertes Wissen ist, dass wenn wir anderen bei einer Tätigkeit zuschauen, also zum Beispiel Wimbledon-Finale, dass in unserem Gehirn die Areale leuchten, als würden wir das selber ausführen. Das ist gesichertes Wissen und die Neurowissenschaftler streiten sich so ein bisschen, ob das auch für soziale Prozesse quasi gilt. Aber die Simone Kaufeld zum Beispiel, die forscht zu diesen Themen, also zu Jammerzirkeln und Ansteckungen von Jammern, Ansteckungen von Stress. Und ich finde das extrem nachvollziehbar, was sie da beforscht. Und letztendlich, wenn man selber in einem Raum sitzt und da sitzen 5 Leute, die die ganze Zeit meckern, dann macht das ja was mit einem. Also wer sitzt da in so einem Kreis und sagt, ist mir doch total egal. Mhm. Ich finde, das ist schon vor allen Dingen...
Ist ja auch sozial häufig erstmal viel anschlussfähiger, wenn man absolut sagt, ja, na klar, genau und so. Also man katapultiert sich ja teilweise auch wirklich aus der Gruppe raus, wenn man sagt, nee Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt, jetzt stellt euch mal nicht so ja an und so. Da, ne, da ist der Flurfunk aber vorprogrammiert. Ach, ja. Ne? Ach Gott, jetzt hat sie wieder, ne? Weißt du, und sie kommt wieder mit ihrem ganzen Jahr, ja, geht schon. Aber wenn die jetzt wüsste, ne, wie es uns wirkt und so weiter. Ne? So.
Genau, deswegen ist es ja auch eine Herausforderung, dass wir den Menschen empfehlen, und zwar unabhängig, ob Führung oder nicht, sich das zu schenken, dass man es unterbricht. Also wirklich zu sagen, Leute, das ist nicht hilfreich für uns. Lass uns, können wir irgendwas tun? Und wenn nein, lass uns woanders hingucken. Weil man da so schnell gefangen wird und selber dann eben auch stoffwechselphysiologischer reagiert. Ne? Das ist ja nicht nur was irgendwie im Kopf stattfindet, sondern da werden ja Prozesse aktiviert. Das könnte man ja im Blut quasi nachvollziehen, was da passiert, wenn wir uns von dieser Empörung anstecken lassen. Aha. Und dessen sich mal so bewusst zu sein und zu sagen, möchte ich wirklich Stresshormone durch meinen Körper jagen, weil irgendjemand anders sich schlecht benommen hat. Und Aha. Ich finde immer, das ist kein Case. Also meine Nebennierenrinde sagt auch immer, sie findet auch, das ist kein Case dafür, Stresshormone auszugeben.
Das ist ja auch nochmal ein anderer Blick auf die, oder eine, es liefert eine etwas andere Erklärung, warum viele Organisationen so gefühlt unter Dauerstress stehen. Klar, das eine ist irgendwie der Kontext, aber der Kontext ist ja nicht im Unternehmen drin, sondern der wird ja interpretiert. So. Mhm. Und dann geht's ja los, ne? Und dann steckt es an. Und dann steckt man dann irgendwann in so einem kollektiven, ja, Dauerstress. Was passiert denn da systemisch? Also ist es tatsächlich so diese soziale Interaktion, die da ansteckt, oder ist da noch was anderes?
Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst, und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen.
Also aus meiner Sicht, wir haben das ja in dem letzten Jahr in der Studie untersucht, wo wir geschaut haben, inwieweit sich die allgemeine Krisenstimmung, die so im Land herrscht, eigentlich auf die Organisation auswirkt und was das mit dem Bedarf und Bedürfnis nach Führung macht. Und da konnten wir sehr deutlich sehen, dass auch die Unternehmen, die gar nicht von der Krise betroffen sind, dass da Krisenstimmung herrscht, dass die Menschen sagen, wir sind zwar nicht betroffen, aber hier, ich erlebe diese Krisenstimmung um mich rum. Das ist natürlich plausibel, weil keiner von uns geht ja ins Unternehmen rein und wird ein anderer oder eine andere, sondern wir nehmen uns ja mit, auch mit dem, wie wir irgendwie verfasst sind. Aber das ist für mich halt ein Punkt, ne, dass man zu stark auf Krisen auch schaut, über Krisen spricht, also auch im unternehmerischen Kontext. Und der andere Aspekt ist aber, und das ist der, ich sag mal, der arbeitsorganisatorische Teil, dass wir ja über diese häufigen Unterbrechungen, diese Dauermeetings, dieser Stress, der da auch durch aus meiner Sicht wirklich kritische Arbeitsweisen hergestellt wird, auch dazu führt, dass wir permanent in so einem Bewältigungsstress sind. Das heißt, diese Empörungssignale und Ärgerimpulse, die fallen auf fruchtbaren Boden, weil wir einfach mal keine 5 Minuten am Tag Zeit haben, in Ruhe über was nachzudenken. Und deswegen ist es eine Symbiose aus meiner Sicht aus mindestens diesen beiden Dingen. Und das kann ich im Übrigen auch nicht beides einfach den Führungskräften auf die Schultern legen. Deswegen deklinieren wir in dem Buch ja unterschiedliche Perspektiven von Zuversicht und eine davon ist Selbstführung. Da muss man nämlich selbst auch was für tun. Aber diese beiden Dinge mindestens prallen aufeinander. Das heißt, wenn ich eine zuversichtlichere Organisation haben will, ist das Selbstwirksamkeitserleben zu steigern von den Menschen unerlässlich. Um das zu tun, wiederum muss ich sie auch Leistung erleben lassen, Kompetenz erleben lassen. Da sind wir bei Empowerment. Die Dinge hängen schon sehr eng miteinander zusammen. Das können wir nicht isoliert quasi betrachten.
Mhm. Ja, da möchte ich auch gleich natürlich unbedingt noch mit dir weiter drauf eingehen. Was hier an der Stelle, glaube ich, nochmal ganz gut passt, du beschreibst ja im Buch auch eben diese 4 kritischen Faktoren. Es ist einmal so ein Dreieck und der Kontext. Und das Dreieck hat so diese Ecken, also was macht eigentlich diese Krisenstimmung, ne? Also die transformationsmüde Organisation, ne, die ist eh schon durch zig Sachen durch. Dann ist der Alltag auch noch erschöpfend und die Führungskräfte sind auch noch erschöpft. Und dann ist auch noch dieses äußere Krisenklima. Na, da kriegt man ja echt gute Laune, ne? Ja. Also, wenn man das sich so anguckt. So. Und ich meine, so, jetzt können wir, glaube ich, alle feststellen, ja, so ist es an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, man muss auch gar nicht so sehr fragen, wie kommt denn das? Ne? Also da sind wir jetzt eben ein bisschen drauf eingegangen, aber man kann sich das so gut vorstellen, wie das so passiert ist auch über die Jahre und was da auch gerade so los ist. Aber sehr viel spannender, und das ist jetzt ja auch dein Angang, was braucht es? Ne? Was braucht es jetzt? Wie kann es gehen? Und wo kann man ansetzen? Und genau, und vielleicht kommen wir zunächst mal, jetzt heißt es ja, die neue Führungskraft, ihr sprecht von Führung. Du hast ja auch gesagt, viele haben gefragt, was heißt es denn vor allen Dingen für Führung? Und nehmen wir doch jetzt mal die emotional erschöpfte Führungskraft, die körperlich erschöpfte Führungskraft, die sich wirklich jeden Morgen trotzdem hinschleppt, weil es ist ihr wichtig. Ja, sie ist einfach verantwortungsbewusst. Sie will einen guten Job machen. Wie kann sie denn mit dieser kollektiven Krisenstimmung überhaupt noch umgehen?
Also, was ich super wichtig finde, ist, dass wir auf gar keinen Fall in dem Reflex quasi nachgeben und der Führungskraft ein neues To-Do auf die Schultern legen. So, das erinnert mich immer an dieses alte Schneiderspiel, pack den Esel, wo man so Stäbchen auf den Rücken legen musste von dem Esel, sondern einfach zu sagen, das, wie es dir geht, das hat eine Relevanz. Und auch das ist vielleicht neu in manchen Organisationen, wo es eben bislang keine oder wenig Relevanz hatte, wie es einer Führungskraft wirklich geht. Und zu sagen, also auch da ein bisschen erste Hilfe quasi zu sagen, und damit ist eben nicht eine Seminarreihe resilient führen oder so gemeint, sondern wirklich zu gucken, was für Bedingungen brauchen wir, damit der Mensch in der Führungsrolle in die Kraft kommt. Und da gibt es einfach systemische Grundbedingungen, die dazu führen, dass die Führungskräfte sich da ganz schön auch auspowern. Und solange von denen erreicht, also zum Beispiel erwartet wird, eine ganz einfache Geschichte, ne, permanent erreichbar zu sein, im Urlaub erreichbar zu sein, dass es selbstverständlich ist, dass sie Pausen nicht machen. Diese ganzen Engagementverwechslungen, die da drin sind, ne, aus der Sicht so, also neurowissenschaftlich betrachtet, ist das so ziemlich der Overkill, weil diese Menschen gar nicht mehr nachdenken können oder wenig Zeit dafür haben. Das heißt, ich würde immer auf die Organisation gucken und sagen, welche systemischen Parameter müssen wir anpacken, damit die Führungskräfte eine Chance haben, überhaupt mal in so ein konzentriertes Nachdenken zu kommen, weil wir Menschen ja sehr schnell regenerieren können. Also wir müssen die ja jetzt nicht alle in die Reha schicken, aber wir dürfen auch nicht auf der Appellebene bleiben und sagen, ja, mach mal Yoga oder Meditation, das wird dir helfen. So einfach ist es eben auch nicht, sondern die systemischen Parameter angucken, und die sind ja nicht per se in allen Organisationen gleich. Also das kann man nicht mit der Blaupause machen. Und um dann zu gucken, wo kriegen wir eine Entlastung her? Und damit meine ich vor allen Dingen eine quantitative Entlastung. Also dann müssen die wirklich, also müssen wir wirklich jedem Trend hinterherrennen, müssen wir wirklich all diese Veränderungsinitiativen machen, müssen wir wirklich all dieses Monitoring, Controlling, also wir sortieren in den Organisationen wirklich erstmal aus, um den Führungskräften die Chance zu geben, Zeiten fürs Nachdenken zu bekommen. Mhm. Ja. Ja, das sind systemische Parameter, wenn die sich nicht verändern, weiß ich nicht, ob die Führungskräfte real eine Chance haben, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich glaube nicht. Also ich meine, es ist natürlich Wasser auf meine Mühlen, ne? Also, weil ich meine, selbst der zuversichtlichste Mensch wird ja in einem Kontext, der einfach erschöpfend ist, eben dann auch irgendwann, ja, das färbt einfach ab und wird dann auch sich erschöpft fühlen. Und es ist eben häufig, finde ich, ganz, ganz stark der Kontext. Und wenn ich aber mit Führungskräften spreche, wenn ich mit denen so Sparrings mache oder so, das ist ja häufig für die einfach schon mal eine Entlastung, das zu sehen. Es ist nicht ihre eigene Unzulänglichkeit. Es ist nicht ihr fehlendes Stressmanagement. Es ist nicht die fehlende Kompetenz, für sich zu sorgen. Nein, es ist einfach ein scheiß Kontext, der ihnen viel zu viel abverlangt. Ja, und der ist auch nicht erlaubt. Und da sind wir dann ja in diesem Teufelskreis drin, der dann kulturelles eben auch nicht erlaubt, es anzusprechen, weil dann ist man ja gleich schon wieder rausgefallen aus diesem Anspruch von, was bedeutet hier Leistung, was bedeutet hier Engagement, so wie du es gerade gesagt hast. Und dann wird es unter Umständen nämlich als Jammern umgedeutet, und dann haben wir nämlich genau wieder das, ja, dass es sich selbst verstärkt, obwohl eigentlich nur der Mut da war zu sagen, Leute, ganz ehrlich, lass uns mal gucken, können wir das Meeting nicht einfach abschaffen oder können wir das nicht kürzer machen oder, ne?
Also es gibt ja dieses, würde ich sagen, Stempelset in Organisationen. Dann gibt es den Widerstandsstempel, den kriegen dann meistens die Mitarbeitenden, wenn sie eine skeptische Frage stellen. Und es gibt den, da bist du wohl nicht robust genug, Stempel. Mhm. Und den kriegen Führungskräfte dann aufgedrückt, wenn sie signalisieren, Leute, na, das ist too much hier. Dabei ist es der höchste Dienst, den sie tun können an der Organisation, ein Overflow, ein organisationales Multitasking zu adressieren. Weil das muss ja alles die Organisation verarbeiten, und das führt auch auf organisationaler, systemischer Ebene zu Produktivitätsverlust. Das heißt, grundsätzlich müsste man jede Führungskraft, die das anmerkt und aufzeigt, würdigen für diese Leistung im Sinne der Organisation, was passiert. Ja, dann musst du ein bisschen robuster werden, wenn du das nicht schaffst. Oder vielleicht haben wir auch dich da gar nicht richtig hingesetzt oder so. Und das sind ganz perfide, teilweise, finde ich, so perfide Fragen, die da in den Raum gestellt werden. Und da habe ich so, daran merke ich so, ich beschäftige mich ja sehr stark mit dem Thema auch fokussiertes Arbeiten, selbstwirksames Arbeiten. Und da merke ich, dass diese Organisationen eben noch in der alten industriellen Logik drauf gucken, da viel hilft viel und Stück pro Zeit und diese ganzen Mechanismen, in der auch die Führungskräfte quasi diese Sätze gar nicht sagen dürfen. Genau. Und deswegen, die Katharina und ich, wenn wir Transformation begleiten, wir messen ja immer, und zwar quasi nicht über deskriptive Umfragen oder Befragungen, sondern wir machen wirklich auch Statistik im Hintergrund Und da können wir zum Beispiel sehr deutlich Abkopplungseffekte sehen zwischen der obersten Ebene und vor allen Dingen dem mittleren Management. Und diese Abkopplungseffekte führen zu dieser Erwartungsdiffusion für das mittlere Management, weil sie von oben halt eine völlig andere Story kriegen als von unten. Und das End vom Lied ist dann, und das ist auch im Stempelset, dann bist du Angehöriger der Lähmschicht.
Genau, die Lähmschicht. So. Mhm.
Genau, und das, ja, da bist du auch wahnsinnig schnell. Und das, was wir versuchen, ist, das über Daten aufzuheben und der Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene zu zeigen, hey, hier ist ein Abkopplungseffekt drin. Das heißt, so wie ihr auf die Organisation guckt, ihr seht ein anderes Bild, als das mittlere Management es sieht, naturgemäß. Aber ihr redet zu wenig drüber, vor allen Dingen wird nicht offen drüber geredet. Und dieser Mangel führt dazu, dass ihr von oben Dinge reinkippt, die von unten gar nicht verarbeitet werden können. Und End vom Lied ist, ihr wertet die Menschen ab, die das die ganze Zeit versuchen auszubalancieren für die Organisation. Und das versuchen wir datenbasiert zu öffnen, um mal wegzukommen von, ja, dass der Thomas das nicht schafft, war ja irgendwie absehbar. Mhm. Also diese Personalisierung, diese Attribution von systemischen Themen auf Einzelpersonen zu unterbinden, weil die natürlich immer, immer auch irgendwie kommt.
Genau, und das ist der erste Reflex, ne?
Ist der erste Reflex und dem halt datenbasiert entgegenzutreten und zu sagen, nein, Thomas macht das schon ganz gut, das ist nicht das Problem, was wir hier haben.
Genau. Nehmen wir mal einen Kontext, wo jetzt das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Also es ist eigentlich noch alles in Ordnung. Es wird jetzt auch nicht so viel gejammert. Ist jetzt auch alles gerade nicht so schlimm. Dem Unternehmen geht's gut. Ne? Und es hört uns jetzt jemand zu und er oder sie denkt, ja, okay, das finde ich jetzt echt mal toll. Lass uns doch mal gucken, wie können wir denn eine zuversichtsfördernde Umgebung schaffen? Welche Ideen gibt es da schon? Also ich meine, klar, wir wissen ja immer, was in dem einen Unternehmen gut funktioniert, muss in dem anderen noch lange nicht gut funktionieren. Aber welche Ideen hättest du?
Also wenn die Organisation das quasi erlaubt, sich zu fokussieren auf das, was real möglich ist. Ja, wir haben ja sehr häufig so Zielstellungen, wo eigentlich alle wissen, dass das nicht erreichbar ist. Mhm. Ich nenne das dann immer Lügenpolonaise. Ja. Der Vorstand sagt ein Ziel und die darunter sagen, völlig unrealistisch, aber sagen, ja, ja, schaffen wir. Die darunter sagen auch völlig unrealistisch, aber ja, ja, schaffen wir. Und irgendwann so im Mitte des Jahres kommen dann so die ersten vorsichtigen, ja, schaffen wir vielleicht doch nicht. Im Herbst wird gebeichtet. Und so geht's halt Jahr für Jahr. Also wenn man das auflösen könnte und sagen könnte, wir fokussieren uns in der Organisation auf das, was wirklich möglich ist und das darf bitte ambitioniert sein. Na, das ist nicht so, dass wir jetzt die geringste Hürde hier nehmen, um alle drüber zu kommen. Es darf ambitioniert sein, aber es muss halt machbar sein. Wir wissen ja um die Studien, die zeigen, dass Menschen sich abkoppeln, wenn sie merken, dass sie das sowieso nicht erreichen können.
Aha, genau.
So, das heißt, dieser Fokus auf das Mögliche, das ambitioniert Mögliche, ist ein Kernelement von Zuversichtsbildung. Ja, Zuversicht heißt ja, ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Aha. Na, ich bin zuversichtlich, dass wir diese Transformation schaffen werden, was auch immer. Und der zweite Punkt ist, dass sich dann darauf auch zu fokussieren. Wir sehen in ganz vielen Organisationen, dass die viel zu viel veränderungs- und strategische Initiativen haben. Jedes Silo bringt quasi eine andere Geschichte ein, es ist nicht miteinander verkoppelt. Das hieße, kann man Einfluss darauf nehmen, dass das ganze Ding fokussierter abläuft? Also was nehmen wir uns eigentlich vor? Und konzentrieren wir uns darauf, dass wir das richtig machen. Und wir haben im Buch eine Langzeitstudie von amerikanischen Unternehmen, die über 10 Jahre begleitet wurden. Und die besonders gut durch Krise und Komplexität gekommen sind, haben genau das gemacht. Sie haben sich fokussiert. Ja, sie haben auf das Mögliche geguckt, trotz Krise und Komplexität. Was können wir erreichen? Haben sich darauf fokussiert, haben den Rest wirklich depriorisiert, haben ihre Führungskräfte in die Lage versetzt, dass sie das überhaupt auch steuern konnten. Und das würde ich immer empfehlen, dass man sich hinsetzt, Ärmel hochkrempelt und sagt, was können wir aussortieren, wo müssen wir uns fokussieren, woran merken wir das? Also ein Stück in diese Messbarkeit auch reinzukommen, damit der Erfolg auch erlebt wird. Und das heißt auch für eine Führungskraft, wenn es auf das eigene Team guckt, zu sagen, wie viel gieße ich denn in dieses Team rein und erleben die Leute eigentlich, dass die einzelnen Dinge erfolgreich sind, weil sie nacheinander auch ich sag mal so, bearbeiten, dass sie auch den Erfolg spüren können, die Wirksamkeit spüren können. Das ist der Weg.
Okay, das heißt, das wäre dann ja Vor allen Dingen gut möglich in Organisationen, die, sage ich mal, klassisch top-down geführt werden. Ja, also da funktioniert es ja ganz gut, dass dann eben die Unternehmensleitung sagt, so, Strategiewechsel jetzt, ja, und zwar Fokus das und das. So, jetzt haben wir es natürlich im Kontext von neuer Arbeit ja auch immer wieder und immer mehr mit Organisationen zu tun, die andere Arten der Organisation gefunden haben, wo es eben das Leitprinzip geworden ist, dass sehr stark darauf vertraut wird, dass eben die Intelligenz so in der Breite liegt der Organisation und weniger an der Spitze. Und wie kann das dann gelingen? Also hast du da Erfahrungen oder Ideen? Also ich frage aus ganz konkretem Anlass, weil ich gerade mit einer Organisation intensiv zu tun habe, die sich das nämlich gerade fragt, wie kriegen sie denn trotzdem jetzt einen Fokus da rein?
Also ich muss gestehen an dieser Stelle, dass ich nur bedingt Fan bin von dieser von der maximalen Ausdehnung der Selbstverantwortung. Mhm. Weil in dem Augenblick, solange wir eine Formalstruktur in einer Organisation haben, also sprich, das ist eine Kapitalgesellschaft, da gibt es formal juristisch unerlässlich eine formale Hierarchie, die auch haftet im Zweifel, ne? Wenn sie die haben eine Sicherstellungsverantwortung. So, und meistens sind wir ja in so einem Kontext. Da kommt so ein bisschen auch die Juristin in mir hoch, die ich ja auch noch bin.
Ja, genau, gerne mehr.
Wo ich dann sage, naja, das dürfen wir ja nicht weg. Es ist ja nicht wie bei Men in Black, wo man das blitzdingst und alle haben es vergessen, sondern die gibt es. Und deswegen gibt es auch daraus resultierende Implikationen für die Organisation. Und das heißt, dass sehr viele, was heißt sehr viele? Ich relativiere das, dass es bestimmte Ob-Entscheidungen gibt, die trägt der Vorstand oder die trägt die Geschäftsführung. Und selbstverantwortete Arbeit heißt für mich dann, dass die Teams sehr stark auf der Wie-Ebene gestalten können. Ja, wie tun wir die Dinge? Aber ob bestimmte, Merger-Prozesse stattfinden, ob bestimmte Fokussierung in der Geschäftsstrategie, all diese ganzen Parameter, und ich finde es auch originäre Aufgabe eines Vorstandes, einer Geschäftsführung, Strategien gesauber zu entwickeln, natürlich idealerweise unter Einbezugnahme der Experten aus der eigenen Organisation. Das ist für mich außer Frage, ne? Zu hören, die Leute, die es können, einzubinden. Aber sie verantworten das Thema und damit setzen sie den Rahmen. Und dann würde man sagen, okay, und wie groß ist unser Möglichkeitsraum, das wie zu gestalten? Für mich ist das so ein ganz handwerkliches Thema.
Aha.
Und eben, also gar nicht auf dieser Mindset-Ebene, sondern eine Aushandlung quasi, wer darf hier was in diesem Thema? Sind die Räume klar? Und wenn sie klar sind, dann zu sagen, und woran merken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Und das wird einfach oft vergessen. Ich habe jetzt gerade noch ein Prozess, den ich begleite, bin ich relativ spät reingekommen, wo der Vorstand wirklich in beachtenswerter Weise Verantwortung wirklich abgeben wollte. Also habe ich selten erlebt, so diese Bereitschaft. Und jetzt rudern die ganz doll wieder zurück, weil sie gemerkt haben, sie können sich bestimmter Entscheidungen gar nicht entledigen.
Mhm. Und deswegen ist schwierig und genau, weil es eigentlich auch immer wieder zurückgespült wird, ne? Mhm.
Genau. Und deswegen bin ich ja in so einem kooperativen Prozess, dass ich sage, der Vorstand hat seine Rolle da drin, die Bereichsleitung, die Führungskraft darunter, das Team, also alle haben Rollen in diesem Prozess. Und es muss halt ein kontinuierlicher Resonanzprozess sein. Sind wir noch klar mit den Rollen? Sind wir klar mit den Entscheidungsallokationen, mit den Verantwortungen? Das ist ja kein statisches Geschehen. Das wäre ja schön, aber so ist es ja nicht. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von, das kommt alles von unten. Dafür haben wir nicht die Gesellschaftsform auch allein schon.
Mhm. Ja, Zustimmung. Jetzt ist mein Blick auf Kultur so, sie folgt immer wie so ein Schatten der Formalstruktur.
Mhm.
Also man hat sie sich echt über Jahre eingehandelt und man kriegt sie jetzt auch nicht so schnell wieder ausgeladen. Jetzt mal angenommen, ne, wir haben einfach eine Kultur, die extrem pessimistisch ist, ne? Also wo das auch total schick ist, ne, zu jammern. Also wenn man einen guten Stand haben will in diesem Unternehmen, was ich mir gerade so vorstelle, dann muss man einfach immer super viel jammern und pessimistisch sein und immer auf die Nichtmachbarkeit gucken. Dann hat man echt einen guten Stand bei den Kollegen. Jetzt frage ich mich gerade auf so einer formalstrukturellen Ebene. Jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, wir müssen Ziele formulieren, die die Leute als machbar empfinden. Wir müssen irgendwie einen Fokus reinbringen. Wie kann ich formalstrukturell meine Organisation so bauen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Zuversicht entsteht, noch erhöht wird, auch in so einer Jammerkultur? Und dann überlege ich gerade, was das sein könnte. Und könnte man sowas etablieren wie eine Rolle, also jemand, der für das Thema Zuversicht zuständig ist? Oder wird es dann am Ende zum Feel-Good-Programm?
Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Also natürlich sind wir bei dieser Fragestellung sofort beim Thema strukturelles Empowerment. Mhm. Also wo kann ich strukturell Einflussnahme wirklich festigen? Damit es eben kein Mindset-Thema bleibt, weil in dieser Kultur, so wie du sie beschreibst, da musst du wirklich schon nicht mehr alle Latten auf dem Zaun haben, wenn du dich da quasi gegenläufig bewegst. Wenn du aber, also ohne es strukturell wirklich.
Genau, auch, dann hat man es nämlich nicht mehr so leicht, ne? Genau.
Definitiv. Und jetzt mal, da kann man von außen immer so schön sagen, ja, musst du da einfach mal aufstehen und sagen, Leute, da hört mal auf zu jammern. Ja, es lässt sich super leicht sagen von außen. Also da von solchen Appellen bin ich nicht so ein Fan. So, wenn ich so einen Vorstand oder Geschäftsführung beraten würde, dann ich versuche auch wenig in richtig oder falsch zu denken, sondern ich würde dann immer fragen, haben Sie das Gefühl, dass das hilfreich ist für Ihre Zielstellung, für Ihre Zielerreichung? Und dann sagen die meistens, nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aha, so, was könnte so ein Punkt sein, wo es ein neues soziales Lernen gibt, dass es durchaus total erwünscht ist, auf Gelingendes zu gucken? Weil das ist ein Teil von Zuversicht, auf Gelingendes zu gucken, weil das die Resilienz stärkt. Wenn ich was schaffe und nicht drauf gucke, stärkt sich die Resilienz nicht, sondern ich muss etwas schaffen und ich muss es reflektieren, dass ich es geschafft habe. Ah. Und das versuche ich dann immer zu erklären und zu sagen, deswegen wäre es schon ganz gut, wenn das auch eher verankert würde, dass auf gute Ergebnisse geguckt wird. Und dann bin ich eben nicht bei loben Sie doch mal die Leute. Sondern, ja, das, also, gar nicht, wenn man es genau nimmt. So, ich würde sagen, wie können wir strukturell verankern, dass positive Erlebnisse eine Transparenz bekommen?
Aha.
So, und dann eben, und dass es auch ansatzweise authentisch ist, damit es eben nicht daherkommt, wie, boah, die waren auf einem Seminar, hoffentlich geht das wieder vorbei.
Aha.
Sondern, wie gesagt, diese strukturelle Verankerung plus eben auch der strukturellen Verankerung von Einflussnahme. Und dann legen wir quasi die ersten Bahnen, um überhaupt möglich zu machen, dass sich diese Kultur über diese Implikationen überhaupt verändert.
Ah. Ja, da würde mir gleich so Kommunikationsstrategie dazu einfallen, ne? Also mal so zu gucken, wie können wir eigentlich, also welche Kommunikationswege, welche Formate können wir eigentlich auch mit welchen Inhalten bespielen und wer ist dafür auch zuständig, ne? Also Gelingendes dann auch für andere zugänglich zu machen. Das muss ja schon auch organisiert werden. Da reicht
absolut
der Appell.
Ja. Aus dem Hypnosystemischen, und das wollen wir ja dieses Jahr auch in unserer Studie mal rausmendeln hoffentlich, macht die Veränderungshistorie, hat den wahnsinnig großen Einfluss auf das Selbst, auf das, also auf der limbischen Ebene, auf das auf die Selbstwirksamkeitserwartung. Und wenn die Leute eben gelernt haben, dass es quasi eine positive Resonanz gibt auf den Pessimismus, dann sagt das Gehirn ja erstmal, und das kriegen wir nicht mit, weil das so schnell geht, ne? Dass diese Prozesse sind, die haben einen Wettbewerbsvorteil zu unseren kognitiven Prozessen. Da kriegt man innerlich den Impuls, sei kritisch, weil wenn du kritisch bist und nicht zufrieden bist, bist du hier anschlussfähig. Es gibt eine positive soziale Resonanz. Das ist ja das, was gelernt wurde, und dieses Netzwerk wird in dem Augenblick ja aktiviert.
Aha.
Und aus der Hypnoperspektive geht es halt immer um Unterschiedsbildung. Das heißt, man würde sich fragen, was haben die Leute hier eigentlich gelernt? Aha, sie haben gelernt, wenn man kritisch ist, dann wird das assoziiert mit ambitioniert. Also meistens gibt es ja so Beschreibungen, die da drumherum sind, ne? Und zu sagen, okay, und welchen Unterschied müsste man jetzt machen? Und es sind oft nicht unbedingt viele, sondern manchmal auch ein großer, manchmal sind es aber auch mehrere, das kommt hier drauf an, müssen wir jetzt machen, damit die Gehirne der Menschen sagen, oh, jetzt ist anders. Weil alles, was ja strukturähnlich ist, winkt unser Gehirn ja sowieso durch. Mhm. Dem schenken wir gar keine Aufmerksamkeit. Und deswegen ist die Frage, welchen Unterschied können wir hier machen, hochrelevant. Mhm. Was ich eben auch, also aus meiner Erfahrung in diesen sehr pessimistischen, das sind ja für mich so diese Leistungsnörgler. Ja, die bleiben so nörgelig, weil sie dann glauben, dass sie ambitioniert erlebt werden quasi. Ja. Das ist ein Wahnsinnsunterschied, wenn die Management-Ebene sagt, Leute, bis gestern haben wir das so gemacht und das wollen wir uns auch gar nicht angucken, bis gestern war das auch gut. Also gar nicht in die Vergangenheit gucken, gar nicht aus dem Defizit gucken, sondern wir haben jetzt neuen Sprung vor. Und wenn wir das erreichen wollen, dann ist es nicht hilfreich, wenn wir das so machen.
Ja.
Sondern wenn wir das machen, dann wäre es viel hilfreicher, dass wir uns anstacheln, positiv, dass wir uns Mut zusprechen. So. Und deswegen kann man so ein Reframing von Engagement, ein Reframing quasi formulieren. Und dann sind wir bei der Kommunikationsstrategie. Und dann ist aber der CEO, männlich, weiblich, divers, nicht Promoter des Wandels oder Lenkungsausschussvorsitzender oder so ein Kack, sondern der braucht eine relevante Rolle in dieser Veränderung.
Ja.
Und zwar eine beobachtbare.
Aha.
Und in dem Augenblick erhöht man quasi die Chancen, dass das machbar ist. Und damit meine ich nicht, sagt man, das leichte Fischding vom Kopf und so, irgendwie stimmt's. Aber das ist mir zu undifferenziert. Sondern der Fisch stinkt da, wo er stinkt. Und deswegen müssen wir uns gucken, wo der Fisch stinkt und uns überlegen, wo müssen wir einen Unterschied machen, damit die Leute einen Unterschied erleben, daraufhin sich trauen, anders sich zu verhalten, weil das auch systemisch geankert ist. Und dann kommt irgendwann eben auch plumps die andere Kultur hinten raus.
Ja. Ja, vielleicht schon so Richtung Schluss. Noch so eine kleine Selbstbeobachtung. Du hast ja am Ende deines Buches so zwei Mini-Checks, also einen kurzen Stresstest und einen Resilienz-Check. Und beim Durchgehen der Fragen ist mir aufgefallen, ich hätte bei allen mit Ja ziemlich viel gerade geantwortet. Bei beiden, ja. Das heißt, ich bin offenbar gleichzeitig total gestresst und total resilient. Wie passt denn das eigentlich zusammen?
Also das ist eine Frage dessen, wie du es verarbeitest. Also die Stressimpulse sind offensichtlich da. Und das heißt aber erstmal nichts, würde ich jetzt nicht sagen, aber das heißt erstmal nicht so viel, weil wir selber entscheiden darüber, wie wir das bewerten, was um uns herum passiert. Und sehr resiliente Menschen, die sagen, okay, ich sehe das und ich spüre das auch, aber ich ergebe mich dem nicht. Ich habe das schon zweimal geschafft, schaffe ich auch ein drittes Mal. Oder ich merke das, jetzt wird gerade die Krawatte eng. Auf welche Ressource kann ich zugreifen, um da anders mit umzugehen? Das senkt nicht den faktischen Stress, der irgendwie angeboten wird. Ich sage nicht, der da ist, weil das ist ja immer ein subjektives Phänomen, sondern der angeboten wird. Aber die eigentliche Musik spielt da, zu sagen, wie verarbeite ich das? Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn Unternehmen sagen, wir müssen den Stress senken. Ja, den systemischen Stress bitte, ne, fokussiertes Arbeiten und so mal bitte einführen. Aber wir Menschen können total viel. Dafür brauchen wir Zugriff auf unsere Ressourcen.
Mhm.
Und das ist das, was du, als du diesen Test dann gemacht hast, wo du gesehen hast, okay, ich habe einen guten Zugriff auf meine Ressourcen, nichts anderes heißt Resilienz.
Mhm.
Und, ja, und deswegen gibt es diese Gleichzeitigkeit.
Genau, die Gleichzeitigkeit und eigentlich der bevorzugte Einstiegskanal, ne? Also eher die Resilienz zu steigern, als jetzt den Stress zu senken, oder?
Ja, ich glaube, in dieser dichten Welt ist es eine Fantasie, dass wir in ein Frühjahr wiederkommen.
Mhm.
Das ist wie mit VUCA, wo ein paar pfiffige Berater sagen, ja, aber es ist nicht mehr VUCA, jetzt ist Barney und dann ist jetzt so und so und dann kommt wieder eine neue Sache. Es bleibt komplex, es bleibt ungewiss, es bleibt widersprüchlich. Also das sind Faktoren, die werden sich nicht verändern. Deswegen würde ich immer sagen, lass uns einfach ganz pragmatisch zusehen, dass wir es schnell lernen. Das können wir, ganz ohne Zweifel, haben wir in der Menschheitsgeschichte immer wieder bewiesen. Und dazu gehört eben zu sagen, was brauche ich denn eigentlich, um guten Zugriff auf meine Ressourcen zu haben? Und das fängt schon manchmal damit an, dass man sich überhaupt seiner Ressourcen bewusst wird. Mhm. Ja, die inneren und die äußeren. Und ich meine, manchmal trifft man ja auf diese Menschen, die so wundervoll Zugriff haben und die immer sagen, ach, das wird schon. Oder ach, haben wir das schon zweimal geschafft, das wird auch ein drittes Mal gehen. Und man denkt immer, Donnerwetter, leben die eigentlich auf dem gleichen Planeten wie ich? aber die haben einfach einen guten Zugriff. Und das ist etwas, was ich finde, was Organisationen auch wieder systemisch fördern sollten. Dass dieser Ressourcenzugriff gefördert wird.
Wenn du drei Impulse geben dürftest, einem Führungsteam, ja, also heute wieder, sagen wir mal, handlungsfähig zu werden oder jetzt wieder zukunftsgerichteter zu werden, welche wären denn das?
Also auf jeden Fall Fokus. Angefangen von, wie viele Themen gießen wir rein und haben wir auch auf der Routine-Ebene Zeiten, wo wir konzentriert arbeiten können. Weil das steigert das Selbstwirksamkeitserleben, das brauchen wir auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist wirklich zu sagen, strukturelles Empowerment. Also kann ich irgendwie meine Leute mehr denn je auch mitgestalten lassen, weil jetzt ist das gerade wegen dieser Krisenimpulse unendlich wichtig. Und der dritte Impuls ist schon so einer, zu sagen, wann hat es, also auch einfach jemanden mal mit der Frage loszuschicken, wann hat es denn für dich eine Relevanz, wie es dir selber geht in deiner Führungsrolle? Also für mich fängt es halt damit an, nicht das Angebot des Unternehmens, sondern sich selber mal zu fragen, wann ist es mir eigentlich wichtig, dass ich neben meinem Gehirn auch noch einen Körper habe?
Ja, genau, jetzt sollen wir alle auch noch einen Körper haben.
Ach, ne? Das ja, noch.
Ja, Unterschnitt, genau. Schon genug Probleme.
Genau. Aber das sind eigentlich die drei Ebenen, finde ich, wo man gut, und das Schöne ist, dass man sehr schnell belohnt wird, wenn man diese Dinge anpackt. Also man kommt schnell in die Unterschiedsbildung.
Was wünschst du dir für die Organisationen, mit denen du arbeitest, die dich auch beauftragen oder auch für uns alle, wenn es jetzt um die Führung in unsicheren Zeiten geht? Genau, was wäre so ein Herzenswunsch, was da in nächster Zukunft passiert?
Also ein ganz toller Herzenswunsch wäre, dass wir es mit ein bisschen Humor machen.
Ja.
Also das wirklich, das kann so viel. Und wenn man dann einfach auch mal, manche Dinge sind einfach wirklich Mist, das ist keine Frage, das kann man nicht rosa anmalen, aber wenn man trotzdem mal gemeinsam herzlich drüber gelacht hat, dass man gerade in die Mistkiste gegriffen hat, dann fühlt sich das trotzdem anders an. Es ermöglicht sofort einen Ressourcenzugriff. Also Humor ist per se eine Ressource. Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir ein bisschen von diesem Bierernsten wegkommen und diese Ressource mehr in den Alltag integrieren.
Sehr schön. Ja, liebe Vera, vielen Dank für das ja sehr, sehr angenehme Gespräch. Hat mir Freude gemacht und ich habe eben wieder gemerkt, so ich liebe meinen Job auch als Podcasterin. Es ist so ein Geschenk, wirklich. Es ist einfach so toll, so abzutauchen mit jemandem in so ein Thema rein. Ich liebe es und ich danke dir sehr für deine Zeit heute und dass du sie uns geschenkt hast.
Ja, ich danke dir sehr, recht herzlich.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.